Guten Morgen zusammen. Wachstum durch Gottesfurcht, das wird heute Morgen das Thema sein. Es ist oft die Rede vom sogenannten lieben Gott. Und dieser liebe Gott, das hört sich für mich an wie so ein lieber, guter, alter Opa. Ja? Er kriegt nicht mehr alles so richtig mit, aber wenn er was mitkriegt, ist er in der Regel doch ganz gutmütig. Vielleicht ist er das, was man so im Allgemeinen Altersmilde nennt. Ja? Manchmal wird man ja im Alter gnädiger. Aber das ist nicht der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Der liebe Gott, der ist nicht heilig, der ist nicht rein. Der liebe Gott, das ist irgendwie so eine Art guter Kumpel. Und wenn ich irgendwo in der Bredouille bin, dann kann ich diesen lieben Gott ja mal anrufen und wenn es mir wieder gut geht, dann brauche ich ihn nicht mehr. Der Gott der Bibel ist zweifellos Liebe. Wenn er das nicht wäre, würde er sich doch mit uns Menschen überhaupt nicht auseinandersetzen. Aber dieser Gott ist nicht nur Liebe. Dieser Gott kann auch zornig sein. Und der Zorn Gottes erweist sich dann, wenn Menschen die Liebe, die er ihnen anbietet, ablehnen. Dann kann er auch zornig sein und dieser Zorn entspringt nicht einer Gefühlswallung. Bei uns Menschen ist es so, ich rehe mich auf, dann werde ich sauer. Ja? Das ist bei Gott nicht der Fall. Es liegt begründet in Gottes Heiligkeit, sein Zorn, weil Gott vollkommen rein ist, weil Gott vollkommen gut ist. Deswegen ist er auch ein Gott, der zornig sein kann. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir uns heute Morgen ganz bewusst mit dieser Fragestellung geistliches Wachstum auch durch Gottesfurcht auseinandersetzen. Und ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Maleachi 3, die Verse 13 bis 15. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit »Die Welt ist unfair«, oder? »Ihr habt mich mit euren Worten beleidigt«, spricht der Herr. Doch ihr fragt, was haben wir denn gegen dich gesagt? Ihr sagt, welchen Wert hat es Gott zu dienen? Was haben wir davon, dass wir seine Gebote befolgen und unsere falschen Wege vor dem Herrn, dem Allmächtigen, bereuen? Den Gottlosen geht es viel besser. Obwohl sie Böses tun, geht es ihnen gut. Ja, sie stellen Gott auf die Probe und wurden trotzdem nicht bestraft. Gott klagt Israel an, weil Israel Gott anklagt. Und man gewinnt so den Eindruck, dass bei den Israeliten alles vorhanden ist, aber keinerlei Einsicht. Was haben wir denn gegen dich, Gott, gesagt? Israel stellt Gott immer wieder die Frage, was haben wir eigentlich davon, dass wir mit dir leben? Was haben wir eigentlich davon, wenn wir uns an deinen Geboten und an deinen Satzungen orientieren? Was bringt es uns eigentlich? Welchen Nutzen haben wir? Dabei macht dieser Text sehr deutlich, dass es nicht irgendein Gott ist. Hier steht im Hebräischen das Wort Ebed und dieses Wort macht deutlich, dieser Gott, dem Israel gehört, das ist ein guter Hirte, das ist ein guter Gott, ein Gott, der es gut mit seinem Volk meint. Und nicht nur das, er ist auch der Herr Zebaoth. Zebaoth heißt so viel wie Herr der Kriegsheere. Also er ist auch ein mächtiger Gott, der für sein Volk eintritt. Aber die Israeliten vergleichen sich mit anderen Menschen, die sich eben von Gott entfernt haben oder die keinerlei Beziehung zu diesem Gott mehr haben. Und die sagen, diesen Gottlosen, denen geht's gut. Und Gott macht nichts. Gott lässt sie. Gott lässt die Gottlosen gottlos sein. Der Prophet Hesekiel hatte in seinem Schreiben oder in seiner Rede an Israel schon deutlich gemacht, dass am Ende die Gerechtigkeit triumphieren wird. Er hatte geschrieben, wird es dem Gottlosen gelingen? Wird der, welcher gottlos lebt, Erfolg haben? Wird er, obwohl er den Bund mit Gott gebrochen hat, das Heil erlangen? Hesekiel sagt, am Ende wird alles gerecht werden. Keine Angst. Aber da waren wahrscheinlich Menschen in Israel, die haben Gott ganz bewusst den Rücken zugekehrt. Da waren Menschen, die haben ganz bewusst gesagt, wir wollen mit diesem Gott so nichts mehr zu tun haben. Wir machen unser eigenes Ding. Und viele Israeliten haben jetzt den Eindruck, dass Gott das überhaupt nicht interessiert. Warum macht Gott nichts? Kennst du diese Frage auch? Was bringt es mir eigentlich, Christ zu sein? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt oder nicht? Was bringt es mir, Christ zu sein? Natürlich wird man jetzt sagen, ja, übergeordnet, ich komme nur über den Glauben an Gott und den Herrn Jesus in den Himmel, ich habe sonst kein ewiges Leben. Ja, gut, aber du musst ja irgendwie deine 70, 80, 90 Jahre hier auf dieser Erde auch zubringen. Was bringt es mir da, mit Gott zu leben? Da gibt es viele Menschen, die sind keine Christen, die haben keine Beziehung zu Gott und denen geht es blendend. Denen geht es einfach nur gut. Und vielleicht siehst du dein eigenes Leben und denkst, also mir geht es gar nicht so gut. Ich habe so manche Zipperlein, aber da gibt es welche, die haben keine Beziehung zu Gott und Gott interessiert es gar nicht. Denen geht es blendend. Ihr Lieben, das Erste, was dazu wichtig ist, vergleichen ist nie gut. Wenn ich mich mit denen vergleiche, denen es vermeintlich schlechter geht als mir, dann werde ich immer verärgert sein, dann werde ich betrübt sein, weil ich sage, warum geht es denen so gut und mir doch so schlecht? Wenn ich mich auf der anderen Seite mit denen vergleiche, denen es schlechter geht als mir, dann bin ich ganz schnell dabei, dass ich sage, ja, dass es mir gut geht, ist ja auch normal. Ich bin ja auch einer von den Frommen. Ich orientiere mich nur am Wort Gottes. Dann wirst du arrogant. Dann fällst du auf der anderen Seite vom Pferd. Auch falsch. Vergleichen ist immer schlecht. Immer. Und du kannst nicht nur zwischen Menschen vergleichen. Das kannst du genauso auch auf Gemeindeebene machen. In Dortmund war das damals so, viele Gemeinden, wenige Verkündiger. Also wurdest du oft eingeladen, in anderen Gemeinden zu predigen. Und da warst du vielleicht in Gemeinde A und hast danach im Gottesdienst mit jemandem eine Tasse Kaffee getrunken und es war ein richtig nettes Gespräch. Und ein Vierteljahr später predigst du in Gemeinde B und dann sind dieselben Leute in der Gemeinde B. Ja, in der ersten Gemeinde, also hier ist es doch frommer, also hier ist es einfach Gott wohlgefälliger, wenn wir hier in der Gemeinde sind. Ja, kann durchaus legitime Gründe geben, eine Gemeinde zu wechseln, ja. Aber dann konnte dir es passieren, du bist ein Jahr später in Gemeinde C und dann sitzen dieselben Leute in Gemeinde C, weil die noch frommer und noch besser und noch heiliger sind und weil vor allen Dingen da die Sitzkissen viel weicher sind, da ist alles viel besser. Das ist früher eigentlich nur ein großes Thema in der Stadt gewesen. Heute, wo durch die Vernetzung und durch die verkehrstechnischen Möglichkeiten viel mehr möglich ist, wechseln viel mehr Menschen die Gemeinde. Und das Gras auf der anderen Weide ist immer saftiger als auf der eigenen. Das ist immer so. Diese Menschen, die ständig die Gemeinde wechseln, die haben kein Problem mit Gemeinde. Die haben zwei Probleme. Die haben ein Problem mit sich selbst und die haben ein Problem mit Gott und dem Herrn Jesus, weil Gott und der Herr Jesus anscheinend nicht in der Lage sind, eine Gemeinde zu finden, wo die wirklich fromm genug behandelt werden. Das ist Tatsache. Außerdem ist der Neid auf das Glück anderer Menschen immer ganz schlecht für mein persönliches Vertrauen in Gott. Und vielleicht denkst du an der einen oder anderen Stelle auch, dass Gott über die Sünden der Menschen, die keine Beziehung zu ihm haben und ohne ihn leben, einfach drüber wegsieht. Dass Gott das einfach ignoriert. Aber Gott ist nicht nur geduldig mit meinen Sünden, mit dem, wo ich Fehler mache, wo ich daneben liege, wo Gott viel Geduld braucht, sondern er ist auch geduldig mit den Menschen, die noch keine Beziehung zu ihm haben. Weil er nicht will, dass die verloren gehen, sondern weil er will, dass die auch zu ihm finden. Und wenn Gott mit mir geduldig ist, und ich vermute mal, dass er auch mit dir geduldig ist, dann ist es doch nicht mehr als recht, wenn er auch mit den Menschen geduldig ist, die noch keine Beziehung zu ihm haben. Und ich glaube darum, dass es viel besser ist, wenn wir uns einfach immer wieder mal Gedanken drüber machen, wie ist eigentlich meine persönliche Beziehung zu Gott? nicht zu sehen, wie ist die persönliche Beziehung von anderen zu Gott, wie ist meine Beziehung zu Gott? Was habe ich eigentlich für ein Verhältnis zu Gott? Wie sieht diese Beziehung eigentlich aus? Und wir neigen als Menschen manchmal dazu, einfach immer das zu sehen, was Gott uns vermeintlich vorenthalten hat, und sehen auf der anderen Seite gar nicht mehr, was er uns alles geschenkt hat. Der Paulus schreibt in Römer 8, 31 folgende: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist und der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ich glaube, manchmal tun wir einfach gut daran, wenn wir uns einfach mal die Zeit nehmen zu überlegen, was hat Gott mir eigentlich alles geschenkt? Geschenkt an Begabungen, an Möglichkeiten, an Potenzial. Was hat mir Gott alles geschenkt an Trost, den ich auch immer wieder brauche? Oder an Ermutigung, an Stärke, an Durchhaltevermögen? Was hat mir Gott doch auch alles geschenkt? Denkt einfach mal in einer ruhigen Minute darüber nach. Und ich glaube, das führt einfach schon zu ganz viel Dankbarkeit, weil man dann erkennt, wie gnädig und wie gut Gott zu einem persönlich schon war. Und letzten Endes ist es so, Neid macht am Ende vor allen Dingen auch immer blind, blind auch für die Sorgen derer, die wir vielleicht sogar beneiden. Da siehst du vielleicht Menschen, wo im Leben alles zu flutschen scheint, alles ist immer gut. Aber du siehst gar nicht die Einsamkeit, die diese Menschen vielleicht haben. Oder die Nöte, die diese Menschen haben, die Ängste, die diese Menschen haben. Die siehst du nicht. Siehst nur einen äußeren Schein. Und wir leben hier in einer Welt, die ist einfach nicht gerecht. Diese Welt ist nicht gerecht. Solange wir hier leben, wird sie nicht gerecht sein. Ich bringe euch ein Beispiel. Denkt einfach mal drüber nach. Warum feiern heute um diese Uhrzeit, 11 Uhr morgens, Christen in Kiew vielleicht Gottesdienst und müssen Angst haben, dass ihnen irgendwann eine russische Bombe auf den Kopf segelt und sie tot sind? Womit haben die das verdient oder was haben die falsch gemacht, dass die in einem Kriegsgebiet leben und wir leben im friedlichen Erlingshausen? Wo ist das gerecht? Ist das gerecht, dass es uns so gut geht und denen so mies? Nein, es ist nicht gerecht. Diese Welt ist nicht gerecht. Es gibt Menschen, die sind permanent und dauerhaft krank, vielleicht von Kindesbein an behindert. Und du bist vielleicht gesund. Ist das gerecht? Ist das fair? Nein, es ist nicht fair. Diese Welt ist nicht gerecht. Aber der Punkt ist doch der: Gott meint es gut mit dir. Dir gilt Gottes ganze Liebe. Egal wie sich dein Leben gerade gestaltet, Gottes Liebe gilt dir ganz persönlich. Und er ist bereit, seinen Sohn ans Kreuz zu schicken, damit du ewiges Leben haben kannst. Und das kannst du mir glauben. Diese 70, 80 Jahre, die du hier auf diesem Erdball rumläufst, oder manchmal sind es sogar 90 und mehr, die stehen in keinerlei Verhältnis zu der Ewigkeit, die niemals aufhören wird, die unfassbar schön sein wird, wenn du an Gott und den Herrn Jesus glaubst. Und wollen wir ehrlich sein, diese Welt ist an vielen Stellen nicht gerecht, aber sie ist zu uns auch nicht immer ungerecht. Wir werden nicht von Gott schlecht behandelt in der Summe. Das denke ich nur nicht. Ich komme zu einem zweiten Gedanken. Malachi 3, die Verse 16 bis 18. Ende gut, alles gut. Da unterhielten sich die, die den Herrn achteten, miteinander, und der Herr bemerkte es und hörte ihnen zu. Und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. An dem Tag, an dem ich handle, werden sie mir gehören, spricht der allmächtige Herr. Ich werde sie verschonen, wie ein Vater sein Kind verschont, das ihn achtet. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die dies nicht tun, erkennen. Das Erste, was uns hier deutlich gesagt wird, ist, dass Gott durchaus zu unterscheiden weiß zwischen denen, die an ihn glauben und mit ihm leben und denen, die das nicht tun. Gott wird nicht alles über einen Kamm scheren. Und trotzdem, so macht es der Text hier deutlich, gibt es auch Israeliten, die immer noch an diesen Gott glauben, an diesem Gott festhalten und die ihre Hoffnung ganz bewusst auf diesen Gott setzen. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dein Leben aus deiner Beziehung zu Gott heraus gestalten. Dann musst du dein Leben nicht allein gestalten, sondern du kannst es aus einer Beziehung heraus gestalten. Und Gott macht deutlich, ich erinnere mich an die, ich denke an die, die mit mir leben, die an mich glauben. Und ich werde sie höchstpersönlich in ein Buch, nämlich in das Buch des Lebens, eintragen. Und etwas ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Der Himmel, Gott, nimmt wahr, wie du und ich unser Leben gestalten. Das wird zum Beispiel Apostelgeschichte 10, Vers 4 deutlich, da ist die Rede vom Hauptmann Cornelius. Da heißt es nämlich, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, dass er ihrer gedenke. Auf Deutsch, der Himmel hat registriert, wie der Cornelius lebt. Und genauso registriert Gott und der Himmel auch, wie du dein Leben gestaltest. Nicht nur rein äußerlich, auch von deinem Denken her. Wir lesen dann in Offenbarung 20, also schon relativ am Ende der Bibel, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Wenn wir vom Buch des Lebens sprechen, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, die Bibel macht verschiedene Aussagen zu diesem Buch, die sich ergänzen, aber nicht widersprechen. Im Psalm 139, 16 wird eigentlich deutlich, dass alle Menschen ins Buch des Lebens inklusive ihrer Taten eingetragen sind und dass am Ende die aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, die keine Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus haben. Nimmst du Psalm 69, dann steht da, dass nur die Gläubigen im Buch des Lebens drinstehen. Widerspricht das der ersten Aussage? Nein, es macht nur deutlich am Ende, die Gläubigen bleiben in diesem Buch des Lebens drinstehen und gestrichen werden nur die, die keine Beziehung zu dem Gott der Bibel hatten. Und jetzt steht in Psalm 111, Vers 10, ein ganz wichtiger Satz. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Dem, der an den Herrn Jesus glaubt, ist Gott ein liebevoller und freundlicher Vater. Und Gottesfurcht bedeutet jetzt nicht Angst haben vor diesem Gott, sondern es bedeutet, dass ich diesen Gott respektiere, achte, ihm alle Ehre, ihm alle Hochachtung zuteil werden lasse. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein Gott, der Sünde ganz, ganz ernst nimmt, weil er eben heilig ist. Gott lässt niemals fünfe gerade sein. Und es ist wichtig, dass im Prinzip jeder Mensch eine Ehrfurcht und Achtung vor diesem Gott hat. Warum? Damit wir sein Wort überhaupt ernst nehmen. Das, was Gott uns in der Bibel oder der Herr Jesus uns in der Bibel sagt, das ist ja nicht einfach mal so dahergesagt, wo er sagt, naja, könnt ihr wissen. Nee, es ist Gottes Wort, das eine Bedeutung hat für unser Leben. Und wir brauchen alle Ehrfurcht und Respekt vor diesem Gott. Ich möchte euch Beispiele dazu bringen. Was hält dich davon ab, sofern du ein Auto und Führerschein hast, was hält dich davon ab, die Geschwindigkeitsbegrenzung ständig zu überschreiten? Was hält dich ab? Es ist da letzten Endes so, dass du weißt, es gibt Blitzgeräte und wenn ich zu schnell fahre, werde ich geblitzt und dann muss ich Strafe zahlen und wenn es ganz schlecht läuft, muss ich vielleicht sogar meinen Führerschein abgeben. Also gehe ich hin und halte mich nach Möglichkeit an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also die Möglichkeit haben wir immer, das zu tun, aber wir machen es halt nicht immer. Oder du bist in der Stadt mit jemandem zusammen und der sagt, pass mal auf, ich muss mal austreten, halt doch mal meinen Geldbeutel fest. Was hält dich davon ab, diesen Geldbeutel zu nehmen und in die nächste Douglas-Filiale zu gehen und dir mal ein anständiges Parfum für 300 Euro zu kaufen? Warum machst du das nicht? Na, ist doch logisch. Dein Freund kommt zurück oder deine Freundin und sagt, sag mal, was hast du mit meinem Geld gemacht? Oh, ich habe mir ein Parfüm gekauft. Riecht gut. Guck mal, willst du auch mal riechen? Nee, du wirst rechenschaftspflichtig, also machst du es nicht. Was hält dich davon ab, zu betrügen? Ist es nur die Tatsache, dass ein Betrug auffliegen könnte und du müsstest vor Gericht? Oder ist es nicht vielmehr auch die Tatsache, dass Gott in seinem Wort sagt, du sollst nicht betrügen? Wenn du verheiratet bist, was hält dich davon ab, die Ehe zu brechen? Nur, dass du Angst hast, dass du vielleicht erwischt wirst? Oder ist es nicht auch die Tatsache, dass Gott in seinem Wort deutlich sagt, du sollst nicht die Ehe brechen? Das ist nicht gut. Mach das nicht. Was hält dich denn davon ab? Jetzt gehen wir mal auf eine ganz niedere Ebene. Was hält dich davon ab, zu lügen? Nur die Tatsache, dass du plötzlich kurze Beine hast, wie der Volksmund sagt? Es ist doch die Tatsache, dass Gott in seinem Wort sagt, pass mal auf, wenn du deinen Mund aufmachst, dann muss es die Wahrheit sein, ansonsten bist du lieber still. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Punkt. Was will ich damit sagen? Wir Menschen brauchen alle Begrenzungen und Ordnungen. Und der Staat regelt diese Begrenzungen durch die Gesetze, die er erlässt. Und Gott regelt diese Begrenzungen durch die Gebote, die er erlässt. Und diese Ordnungen sind gut für unser Leben. Und der Herr Jesus macht sehr deutlich, dass wir auf der einen Seite dem Staat verantwortlich sind, aber auf der anderen Seite genauso Gott verantwortlich sind. Und der einzige Punkt, wo Gott es aufhebt, dass wir dem Staat verantwortlich sind, ist der, wenn der Staat etwas von uns verlangt, was explizit dem Wort Gottes widerspricht. Das heißt also jetzt zum Beispiel, wenn du einen Strafzettel bekommst, kannst du nicht sagen, nee, das bezahle ich nicht, ich bin ja Christ. Nein. Sondern der Staat hat das Recht, das anzuordnen, also musst du es bezahlen. Punkt. Das ist so. Wir sind Staat und Gott verantwortlich. Und ich bin mir doch als Christ im Klaren darüber, dass ich am Ende meines Lebens irgendwann vor Gott rechenschaftspflichtig bin. Das macht der Lukas in seinem Evangelium in Kapitel 12 schon deutlich. Der sagt nämlich da, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Diese Verse wollen uns zunächst mal vor einer übertriebenen Menschenfurcht bewahren. Das Schlimmste, was Menschen uns antun können, ist, dass sie uns das Leben nehmen. Zugegeben, das ist der schlimmste aller nur denkbaren Fälle. Aber das ist auch das Schlimmste, was uns Menschen antun können. Aber Gott kann uns nicht nur das Leben nehmen. Gott hat auch die Macht, den zu verdammen, der nicht an ihn glaubt. Und diese Macht haben Menschen nicht. Was dieser Vers aussagen will, ist im Prinzip Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Und dann wird es am Schluss nochmal ganz deutlich, dann wird diese Gnade Gottes nochmal groß gemacht. Gott nennt die Menschen, die an ihn glauben, sein Eigentum. Und das hebräische Wort bedeutet so viel wie ganz kostbarer, wertvoller Privatbesitz. Gläubige Christen gehören Gott. Und zwar ganz, nicht nur ein bisschen. Die gehören ihm ganz. Und spätestens an dem Tag, wenn Gott und der Herr Jesus Bilanz ziehen, und das Recht zur Bilanz hat Gott dem Herrn Jesus übertragen, dann wird es sich zeigen, dass es sich gelohnt hat, hier in diesem Leben auf Gott zu vertrauen, an Gott zu glauben und mit ihm zu leben. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Und spätestens da wird deutlich werden, dass Gott nicht einfach der liebe, gute, alte Gott ist, dieser alte Opa, sondern dass er ein allmächtiger Herr ist. Und dann wird es deutlich werden, dass Gott und der Herr Jesus zu unterscheiden wissen zwischen den Menschen, die mit ihnen und den Menschen, die ohne ihn gelebt haben. Die Gott fürchten, achten und respektieren, müssen keine Angst vor irgendeinem Gericht haben, weil ihr Gericht am Kreuz von Golgatha von Jesus vollzogen wurde. Der Pfad des Gerechten führt zum Ziel, sein Weg verläuft geradeaus, weil du ihn bahnst. Spätestens am Tag des jüngsten Gerichtes wird das deutlich werden. Am Tag des jüngsten Gerichtes, am Ende dieser Weltzeit, werden alle Menschen, auch du und ich, vor Gott und dem Herrn Jesus erscheinen müssen. Und das Gute ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, geht es dann um kein Gericht mehr, weil das Gericht, wie ich gerade schon sagte, am Kreuz längst vollzogen wurde. Aber es geht dann um ein Preisgericht, nämlich es gibt Lohn für den Himmel. Das, was du von dem Herrn Jesus, von Gott aufs Herz gelegt gekriegt hast und was du ausgeführt hast, dafür wirst du Lohn bekommen. Wie dieser Lohn aussieht, wissen wir nicht, aber Lohn ist immer was Positives. Auf der anderen Seite werden alle die, die nicht an Gott geglaubt haben und nicht mit ihm gelebt haben, in die Verdammnis müssen, in die Gottesferne. Es gibt nur diese zwei Wege. Du gehst mit Gott und dem Herrn Jesus in den Himmel und du gehst ohne sie in die Hölle. Es gibt keine Alternative. Das ist keine schöne Wahrheit, aber das ist eine Wahrheit. Und dieser Wahrheit müssen wir uns alle bewusst sein, du und ich. Es gibt nur diese zwei Wege, mit Jesus und Gott in den Himmel und ohne in die Verdammnis. Das sind die zwei Wege. Und dann wird es deutlich werden. Wenn du mit Christus gelebt hast, kriegst du Lohn. Und selbst wenn du ganz wenig von dem nur umgesetzt hast, was Gott und der Herr Jesus dir aufs Herz gelegt haben, gehst du trotzdem im Himmel. Paulus schreibt dann gehst du wie durch eine Esse hindurch, aber du kommst hin, das ist die Hauptsache, da zu sein. Dann wirst du sehen, dass es sich gelohnt hat, mit Christus zu leben. Vielleicht haben andere an manchen Stellen ein schöneres, leichteres Leben, vielleicht haben die mehr Freude und Spaß an manchen Stellen, kann gut sein. Aber es geht doch ums Ende. Das ist doch entscheidend. Was nützt dem 100-Meter-Läufer, wenn er bis zu 99 Meter vor dem Ziel führt und dann stehen bleibt? Wenn er dann nicht über die Ziellinie geht, kommt er nicht an. Und wenn du mit dem Herrn Jesus lebst, das ist die Garantie, dann kommst du an. Aber auch nur dann, aber dann auch ganz sicher. Und ich komme jetzt zum dritten und letzten Punkt. Ich habe mich mit der Zeit vergaloppiert, tut mir leid. Malachi 3, 19 bis 21. Am Ende wird's gerecht. Der Tag kommt, der wie ein Feuer brennt. Dann werden alle Hochmütigen und Gottlosen wie Stroh sein, das der kommende Tag verbrennt, spricht der Herr, der Allmächtige. Weder Zweige noch Wurzeln wird er von ihnen übrig lassen. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. An dem Tag, an dem ich handle, werdet ihr die Gottlosen zertreten. Ja, sie werden Staub unter euren Füßen, spricht der allmächtige Herr. Das heißt, wie ich eben schon sagte, die Gläubigen des Alten und Neuen Bundes auch werden vom Gericht verschont. Warum? Weil sie in Christus schon gerichtet wurden. Und diese Gnade wird im Gericht nochmal ganz besonders deutlich werden, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Allen, die an Gott und dem Herrn Jesus festhalten, werden dann ewiges Leben im Himmel haben. Und der Malachi vergleicht das mit einem Bild von einem jungen Kälbchen, das vielleicht geboren wird und steht den ganzen Tag im Stall und dann irgendwann im Frühjahr darf es erstmal auf die Weide und es springt vor Freude durch die Gegend, weil es die Enge des Stalles los ist. Die Älteren von uns werden sich das bestimmt noch ganz plastisch vorstellen können. Die Jüngeren, stellt euch es einfach vor, da freut sich jemand unbändig. Warum? Was passiert? Die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Und Christen haben schon immer mit der Sonne der Gerechtigkeit eine Person verstanden, nämlich Jesus Christus. Ich lese uns aus Jeremia 23. Siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln, und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Und im Neuen Testament noch als Ergänzung dazu, 1. Korinther 1,30, Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Der Herr Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Das ist auch nicht fair, aber so, nur so funktioniert Gottes Gerechtigkeit. Was sieht Gott eigentlich, wenn der mich ansieht? Der sieht dann nicht einen Menschen, der versagt, die Dinge falsch macht, der schuldig wird, sondern wenn Gott mich ansieht, sieht er mich durch seinen Sohn hindurch an und dessen Gerechtigkeit reicht für mich aus, so dass Gott, wenn er mich sieht, einen gerechten Menschen sieht. Kannst du dir das vorstellen? Dass, wenn Gott mich ansieht, sieht er einen gerechten Menschen. Ihr wisst alle, dass ich nicht gerecht bin, aber Gott sieht mich so an. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn Gott dich ansieht, sieht er dich vollkommen gerecht, egal was du für ein Menschenkind bist. Wie unbarmherzig, wie lieblos, wie sonst was du oft bist, wenn Gott dich ansieht, sieht er dich durch Jesus Christus an und sagt, ey, du bist gerecht, du gehörst zu meinem Sohn, alles ist gut. Das ist unfassbare Gnade, dass Gott mich nicht mit meinen Schwächen und meinem Versagen sieht, sondern einfach durch seinen Sohn hindurch ansieht und sagt, der gehört zu meinem Sohn und darum ist er gerecht, dessen Gerechtigkeit langt auch für dich und sie langt auch für mich. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und jetzt ist nur noch ein Satz kurz zu klären, Malachi 3,21. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, da ich es tue, spricht der Herr Zebaoth. Wenn man das oberflächlich liest, hört sich das irgendwie so nach Rache an, so nach dem Motto, so und jetzt schlagen wir zurück. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht keineswegs um Rache, ganz im Gegenteil. Der Apostel Paulus sagt uns sogar, rächt euch nicht mal an denen, die euch um des Glaubens willen verfolgen. Der schreibt nicht in Römer 12, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Was meint Malachi 3, Vers 21? Ich glaube, es meint letzten Endes einfach nur das. Am Ende der Zeiten, wenn abgerechnet wird, spielen die Gottlosen keine Rolle mehr. Du gehst in die Ewigkeit des Himmels und bildlich gesprochen sind sie dann einfach nur noch Staub. Aber du gehst in die Ewigkeit ein. Wachstum durch Gottesfurcht. Gottes heilig. Gott ist einfach nur gut und er ist rein. Und in 1. Korinther 15,28 steht, wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott alles in allem sei. Und das ist dieser heilige Gott, an den Christen glauben. Dieser Gott ist dem, der an Christus und sein Opfer glaubt, ein liebevoller, ein gnädiger, ein barmherziger Vater. Aber Gott macht eben auch deutlich, dass nur die zu ihm kommen können, die sich durch das Blut Jesu von ihrer Schuld befreien lassen. Und weil jeder dazu eingeladen ist, das tun zu lassen, kann auch, wenn er will, jeder zu Gott kommen. Jeder ist eingeladen. Und wenn du an Christus glaubst, dann ist Gott auch für dich ein liebevoller, ein gnädiger und barmherziger Vater. Und das ist der Gott, den Christen letzten Endes fürchten sollen. Fürchten heißt nicht Angst haben. Fürchten heißt, dass dieser Gott allen Respekt, alle Achtung, alle Ehre, alle Hochachtung verdient. Und warum? Einfach deshalb, weil er Gott ist. Und darum hat schon Luther recht gehabt. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. möchte euch einladen an dieser Stelle zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir sind eingeladen zu beten, mit Gott zu reden über das, was wir heute Morgen gehört haben, was unser Leben ausmacht, vielleicht auch mit Gott ins Reine zu bringen, was in Unordnung geraten ist. Wir können laut oder leise beten und ich werde am Ende diese Gebetszeit dann mit einem laut gesprochenen Gebet abschließen. Lasst uns jetzt still werden. Vater, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Wir können mit unserem ganzen Leben immer neu zu dir kommen und wir dürfen uns im Glauben an das Opfer deines Sohnes mit Gnade beschenken lassen, sodass du uns als liebender, barmherziger und gnädiger Vater begegnest. Herr, wie oft haben wir durch unser Leben dir vielleicht schon Unehre bereitet, dir regelrecht Schande gemacht. Ich möchte dich da um Vergebung bitten, dass du uns gnädig bist und uns auch dieses Versagen durch das Blut deines Sohnes vergibst. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du auch für meine, für unsere Schuld gestorben bist, dass du uns den Weg zum Vater freigemacht hast, dass wir im Vater, in deinem Vater, einen liebenden und barmherzigen Vater im Himmel haben dürfen. Herr, du siehst auch unsere persönliche Beziehung zu dir. Ich möchte dich bitten, dass du alles das, was da dieser Beziehung im Weg steht, was diese Beziehung verunreinigt, alles wegzunehmen und unsere Beziehung zu dir ganz neu gestalten zu dürfen. Danke für alle Gnade, für alle Barmherzigkeit und danke dafür, dass wir auch jeden Tag mit dir aufs Neue anfangen dürfen. Amen. Wir hören jetzt auf die Bekanntmachungen.